Kompliment an dich. So wie du den Gottesdienst leitest, Hammer, ich komme immer gerne, wenn du leitest. Ich komme auch sonst immer gerne. Flo, wo bist du? Ich sehe ihn nicht. Großer Jugendleiter, Hammer, mach weiter so. Angelika, super Ehefrau, super Köchin, weiter so. Ich ermutige dich, weiterzumachen. Ja, wer noch ermutigt werden will, kann gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen. Es ist kostenfrei, aber gegen eine kleine Spende sage ich natürlich nicht nein. Ja, was habe ich jetzt gerade gemacht? Ich habe Leute ermutigt. Und in der Bibelstelle, die wir uns heute genauer anschauen wollen, geht es genau darum. Wir wollen uns gegenseitig ermutigen. Aber bevor wir uns dieser Bibelstelle widmen, wollen wir uns erstmal anschauen, was sagt der Duden zu dem Begriff Ermutigung. Also der Duden sagt, es ist jemandem zureden, etwas zu tun. Also Beispiel, ich ermutige dich, etwas mehr für die Schule zu tun. In der Bibel finden wir den Begriff Parakaleo. Ihr müsst euch den Begriff jetzt nicht merken unbedingt, aber ihr müsst wissen, dass der Begriff Ermutigung in der Bibel sehr vielseitig ist. Es kann ermuntern bedeuten, es kann trösten bedeuten, es kann ermahnen bedeuten oder auch anflehen. Und in dem Predigttext in 1. Thessalonicher 5, Vers 11, wer die Bibeln hat, darf sie gerne aufschlagen, finden wir genau diese Art der Ermutigung. Erster Thessalonicher 5, Vers 11. Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr es auch tut. Je nach Bibelübersetzung haben wir hier andere Begriffe für Parakaleo stehen. Hier ist es Trösten in der Lutherübersetzung. In der Schlachterübersetzung haben wir zum Beispiel Ermahnen. In der NGÜ steht Mut machen. Also hier sehen wir schon, dass Ermutigung viel mehr ist, als ich es eben getan habe. Ich habe gesagt, sie kann gut kochen, mach weiter so. Das ist immer eine Ermunterung. Aber hier sehen wir, dass es Trost machen, Ermahnung und Mut machen zugleich ist. Also dieser Begriff ist sehr vielseitig. Und nun, wenn wir jetzt diesen Vers gelesen haben, stellt sich die Frage, an wen richtet Paulus eigentlich diese Worte? Auf seiner zweiten Missionsreise kam Paulus in Thessalonich vorbei, an welcher auch der Brief adressiert ist, deswegen 1. Thessalonicher Brief, kommt er in Thessalonich vorbei und verkündet dort das Evangelium. Nachdem er aber dort von den lebenden Juden aus der Stadt vertrieben wurde, weil er genau dieses Evangelium gepredigt hat, sehnte er sich nach der Stadt, nach der Gemeinde. Er hat eine Gemeinde gegründet dort und musste dann aber fliehen. Und durch seinen Boten, sag ich mal, Timotheus, hat er erfahren, dass die Gemeinde trotz seiner Abwesenheit ständig gewachsen ist. Und die treue Christen sind, obwohl Paulus nicht mal da gewesen ist. Deswegen auch dieser Nebensatz in Vers 11, wie ihr es auch tut. Sie waren bereits fleißige Ermutiger. Aber warum sagt er das denen nochmal? Sie tun es ja schon. Warum sagt er es denen dann nochmal? Der Vers, der beginnt mit dem Wort darum. Das heißt, dieser Satz ist ein Konsekutivsatz. Ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich dieses Wort außerhalb der Schule irgendwann mal benutzen würde. Deswegen schön in der Schule lernen. Ein Konsekutivsatz beschreibt die Folge oder auch die Konsequenz eines vorhergegangenen Satzes. Als Beispiel, ich bin sehr sportlich, deswegen bekomme ich gute Noten in Sport. Die Folge meiner Sportlichkeit sind also gute Noten im Sportunterricht. Im Deutschunterricht bringt die Sportlichkeit nicht viel. Vers 11 ist also die Folge eines vorangegangenen Satzes bzw. eines Verses. Und welche das sind, das wollen wir uns jetzt anschauen. Und zwar schauen wir uns den Vers 4 an. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überraschen könnte. Wir halten erstmal fest, die Gemeinde in Thessalonich lebte nicht in einer Art geistlichen Finsternis. Das heißt, dort, wo der Satan den größten Einfluss auf ihr Leben und ihr Handeln hat. Sie glauben an Jesus. Er sagt in Johannes 8, Vers 12, wer mir nachfolgt, der irrt nicht in der Finsternis umher. Paulus schreibt, ihr seid nicht in der Finsternis, das ist, weil sie Jesus nachfolgen, weil sie dann dementsprechend nicht in der Finsternis umherwandeln. Und genau das sollte auch unser Ziel und Wunsch sein, nicht in dieser genannten Finsternis zu leben. Jetzt schauen wir uns den zweiten Teil des Verses 4 an. Denn wenn der Tag kommt, der Tag hiermit ist gemeint, die Wiederkunft Jesu, und wir immer noch in dieser geistlichen Finsternis leben, dann wird uns der Tag überraschen oder unvorbereitet treffen, wie es ein Dieb tut. Ich stelle mir das so vor, dass wenn Jesus wiederkommt und wir in geistlicher Finsternis leben, dann trifft es uns unvorbereitet, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass Jesus jetzt schon kommt. Wir dachten uns vielleicht, wir haben noch so viel Zeit, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Ich lasse mich erst taufen, wenn ich so viel in der Welt erlebt habe und ich will erstmal wirklich Spaß haben. Doch dann kann es schon viel zu spät sein. Lebe ich aber in der Einstellung, dass Jesus jeden Moment, jede Sekunde wiederkommen könnte, werde ich vorbereitet sein und das trifft mich nicht unvorbereitet. Und ich werde in voller Freude auf seine Wiederkunft warten und nach seinen Geboten leben. Weiter in Vers 5 schreibt Paulus, denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Damit das ein bisschen deutlicher wird, dann wollte ich zwei Verse vorlesen. Der erste, den haben wir eben schon gelesen, und zwar in Johannes 8, Vers 12. Wer mir nachfolgt, der irrt nicht in der Finsternis. Das Gegenteil von Finsternis ist das Licht. Und noch wollen wir lesen, Johannes 12, Vers 36. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Jesus sagt, er ist das Licht der Welt. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann werden wir nicht in der Finsternis sein, sondern wir sind Kinder des Lichtes. Als ich diesen Begriff Kinder des Lichts gehört habe, da musste ich so ein bisschen an Daniel denken, wie er sagt, wir sind Heilige. Dann habe ich mir so vorgestellt, der heilige Stephan, Sohn des Lichts, Kind des Lichts, Kind des Tages, steht auf und putzt sich die Zähne. Wenn wir uns das mal so vorstellen, das ist ein mächtiger Begriff, ein schöner Titel, den wir tragen dürfen, wenn wir Jesus nachfolgen. Wenn wir an Jesus glauben und uns von ihm retten lassen, dann werden wir als Kinder des Lichts bezeichnet. Kind des Tages zu sein, bedeutet, dass wir nicht von dem Tag, also der Wiederkunft Jesu, überfallen werden wie von einem Dieb, so wie in dem vorigen Vers, sondern dass wir uns auf den Tag freuen können, wie ein Kind, das auf seinen Vater wartet. Wenn wir Kind des Tages sind, dann ist sozusagen der Tag unser Vater. So können wir das ungefähr sehen. Zusammenfassend aus diesen Versen 4 und 5 können wir also sagen, dass wir erstens nicht in der Finsternis leben und zweitens, dass wir Kinder des Lichts und des Tages sind. Und jetzt kommen wir auf diesen Konsekutivsatz, auf die Folge zurück. Damit dieser Zustand so bleibt, dass wir nicht in der Finsternis leben und Kinder des Lichts und des Tages bleiben, schreibt Paulus als Folge dessen, dass wir einander ermutigen und erbauen müssen. Wenn wir jetzt sehen, dass Leute vom Glauben wegkommen, dass wir sehen, dass Leute Probleme haben, dass wir dann auf sie zugehen. Ermutigung, haben wir schon gehört, ist ein sehr vielfältiger Begriff. Es kann Ermunterung, Trost, Ermahnung oder hilfreiche Kritik sein. Aber egal, welche Art und Weise der Ermutigung angewendet wird, ist das Ziel gleich formuliert. Die Ewigkeit. Bei einer Ermunterung möchten wir, dass die Person weiter an Gott festhält. Bei Trost möchten wir der Person vermitteln, dass Gott immer bei uns ist und uns helfen kann. Bei Ermahnung wollen wir die Person auf Sünden hinweisen und wieder auf den richtigen Weg bringen, hin zu Gott. Die Wirkung der Ermutigung ist es, eine bessere Beziehung zu Gott herzustellen. Aber dafür muss man bereit sein, das, was ihm gesagt wurde, zu verinnerlichen und anzuwenden, es auf sich wirken zu lassen. Wie Ermutigung ganz praktisch gelebt werden kann, das sehen wir sehr gut bei Barnabas. Barnabas, er hieß eigentlich Josef, aber er wurde von den Aposteln so genannt, weil es übersetzt heißt, der Tröster. Trost ist auch eine Art der Ermutigung. Und was hat jetzt Barnabas getan, damit er diesen Namen bekam? Also die erste Begegnung mit Barnabas finden wir in der Apostelgeschichte 4. Da steht, er besaß einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld den Aposteln. Also er hat sie finanziell unterstützt. Als Saulus, später Paulus, nach Jerusalem gekommen ist, um sich den Jüngern anzuschließen, da hatten alle Angst vor ihm. Kurze Zeit vorher hat er sie noch verfolgt und jetzt will er auf einmal zu ihnen gehören. Da dachten sie, da kann irgendwas nicht passen und sie lehnten ihn ab. Außer Barnabas. Er hat ihn aufgenommen, hat den Jüngern sozusagen vorgestellt und ihm geholfen, als neuer Christ einfach Fuß zu fassen. Barnabas ging in neue Gemeinden, ermutigte dort die Menschen, die neu im Glauben gewesen sind, bei Gott zu bleiben. Also in all den Geschehnissen von Barnabas sehen wir, dass er auch das Ziel hat, das Wort Gottes zu erhalten und Menschen helfen, nicht vom Glauben abzukommen, indem er die Apostel unterstützt, indem er Paulus bei sich aufnimmt und ihm hilft, Fuß zu fassen. Und genauso wie Paulus von der Gemeinde in Thessalonich möchte, dass sie einander ermutigen, und so wie es Barnabas getan hat, so wollen wir uns auch gegenseitig ermutigen. Wir wollen Menschen ermutigen, indem wir mit ihnen reden, indem wir eine Postkarte senden mit ermutigenden Worten, eine WhatsApp-Nachricht senden. Das ist heutzutage ein bisschen praktischer, vielleicht auch unpersönlich, aber es kann trotzdem seine Wirkung erzielen. Sie mal einladen und Zeit mit ihnen verbringen, ihnen sagen, dass wir für sie beten. Wir wollen auch Menschen trösten, indem wir unser Beileid aussprechen, indem wir für sie beten und sie unterstützen, wenn sie Hilfe benötigen. Wir wollen Menschen ermahnen, wenn sie auf dem Weg weg von Gott sind, indem wir sie auf Fehler aufmerksam machen, ihnen helfen, wenn sie von einer Sünde nicht mehr wegkommen, bewusst Zeit mit ihnen zu verbringen und eventuell auch mal die Bibel zusammen lesen, um zu schauen, was will Gott eigentlich von mir. Wir nehmen uns vor, in der kommenden Woche bewusst Leute zu ermutigen aus unserem Umfeld oder Leute, die wir vielleicht gar nicht kennen oder nur wenig kennen, obwohl wir nicht wissen, ob sie Probleme haben oder nicht. Und dann können wir uns Freitag am Gemeindeabend treffen und uns einfach mal austauschen. Was haben wir für Erfahrungen gemacht? Was hat das in mir bewirkt? Vielleicht fragen wir mal die Person, was hat das jetzt vielleicht in dir ausgelöst, dass ich dich ermutigt habe? Und schon ein paar aufmunternde Worte oder Taten kosten uns weder Kraft, Zeit, Energie oder Geld. Aber die Wirkung der Ermutigung ist umso größer und umso schöner im Ergebnis zu sehen. Darum tröstet einander und einer erbaue den anderen, denn wir sind nicht in der Finsternis, sondern wir sind Söhne des Lichtes. Amen. Ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt mit unserem Nachbarn kurz austauschen, wo wir vielleicht Probleme haben, oder dass wir einfach füreinander beten, uns ermutigen. Wenn wir jetzt unseren Sitznachbarn zum Beispiel noch nicht kennen, dann reden wir einfach, lernen uns kurz kennen und dann haben wir einfach kurz eine schöne Zeit miteinander, wo wir uns gegenseitig ermutigen können.